In diesen Tagen erreicht die Novellierung des SGB VIII, des 8. Sozialgesetzbuches, zu ihrer ersten Lesung den Bundestag. Nach rund 12 Jahren soll dieses Gesetzbuch nun ein weiteres Mal geändert werden. Aber es ist nicht nur Begeisterung zu vernehmen. Allerorten regt sich Widerstand. Nachdem Sozialverbände und Pro-Asyl bereits laut beklagen, dass sich die Situation für geflüchtete Minderjährige durch diese Novellierung eklatant verschlechtern könnte und weitreichende Änderungen an der Novellierung fordern, schlagen auch die im Deutschen Bundesjugendring organisierten Jugendverbände Alarm. Im neu eingefügten Paragraphen 48b sehen sie nicht weniger als das Ende der Jugendverbandsarbeit. Dem will ich nachgehen und habe dazu am Telefon Emanuel Benz, einen der stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesjugendrings. Hallo, Emanuel.
Hallo und danke für das Interesse.
Worin sieht der Bundesjugendring das Problem beim Paragraphen 48b?
Nach dem aktuellen Gesetzentwurf mit dem Paragraph 48b sollen zukünftig alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Meldepflicht unterliegen, was bisher so nur für Kitas und stationäre Einrichtungen gilt. Also da gehen wir erstmal von einer Gesamtzahl von ca. 20.000 direkt betroffenen Einrichtungen aus. Und auf die kommt dann jetzt eben zu, dass sie das Jugendamt immer dann unverzüglich informieren müssen, wenn es Ereignisse oder Entwicklungen gibt, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen. Soweit so gut. Allerdings ist allein schon bei der unklaren Formulierung klar, dass es zu vielfältigen Auseinandersetzungen kommen wird, was das denn genau für Entwicklungen alles sein könnten. Aber um erstmal unabhängig von einzelnen Vorfällen diese Meldepflicht zu erfüllen, müssen die Einrichtungen erstmal einen hohen bürokratischen Aufwand auf sich nehmen, indem sie Daten zusammenstellen und die eben melden. Das sind dann Angaben zum Träger, zur Konzeption der Einrichtung, zur Ausbildung des Personals und so weiter und so fort. Das ist viel Aufwand, der unter der Überschrift Kindesschutz und Prävention passiert, weil man hier behauptet, eine Schutzlücke schließen zu wollen. Das Absurde an der ganzen Geschichte ist aber eben, all diese mühsam zusammengetragenen Daten liegen dem Jugendamt bei den Geförderten, also den meisten Einrichtungen, bereits vor. Und diese Daten, die dem Jugendamt bereits bekannt sind, müssten trotzdem nochmals eingereicht werden und zudem regelmäßig aktualisiert werden. Also das passiert sozusagen, mindestens ist das doppelte Arbeit. Und bei den nicht geförderten Einrichtungen, also bei denen, wo man eigentlich ran will, bei denen, um die es bei der vermeintlichen Schutzlücke eigentlich geht, hat das Jugendamt auch mit dieser Regelung eigentlich keinerlei neues Zugriffsrecht, weil sie nicht gefördert werden und daher, wenn überhaupt, auch nur freiwillig der Meldung nachkommen. Und das ist genau eigentlich eh schon der Fall, dass man, wenn es so Einrichtungen gibt, was eh schon immer ein Zeichen von schlechter sozialer Infrastruktur an der Stelle ist, dann wäre es eh schon gut, wenn da ein Kontakt besteht. Das heißt, hier wird keine Schutzlücke geschlossen, sondern im Gegenteil viel Aufwand betrieben ohne neuen Schutz und die Ressourcen, die in die unnütze, weil doppelte Arbeit gesteckt werden, werden woanders besser aufgehoben.
Ja, das hört sich in der Tat nach einem ungeheuren Mehraufwand für die Jugendverbände an, aber eben auch für die Verwaltung. Und das trifft ja sozusagen auf eine Linie, die wir in den letzten Jahren hatten mit den Jugendhilfestatistiken, Jugendschutzmaßnahmen, die eingeführt wurden. Die haben ja auch im Prinzip zu nicht unerheblichen bürokratischen Mehraufwand der Jugendverbände geführt. Ich meine hier vor allem die Pflicht für ehrenamtliche Arbeit in der Jugendleiterin, ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, das zu verwalten, einzusehen und so weiter. Ne? Aber warum spricht der Bundesjugendring von der Gefahr für Jugendverbände? Was droht denen denn konkret?
Also wir sehen vor allem darin eine weitere Erschwerung des Ehrenamts, weil die Regelung des 48b ganz besonders Einrichtungen der Kinder- und Jugendverbände trifft, die eben auf freiwilliger Selbstorganisation basieren. Das spielt eben tatsächlich, wie du schon in der Anmoderation auch gerade gesagt hast, in eine Linie mit den Führungszeugnissen oder anderen Anforderungen, die aus einer verständlichen Motivation kommen, die eben aber ehrenamtliche Strukturen vor eine große Belastungsprobe stellen, die für junge Menschen bürokratische Monster sind, die abschrecken und überfordern oder von denen man im Zweifelsfall nicht immer genau weiß, dass man da jetzt irgendwie überhaupt von betroffen ist. Und das ist ein großes Problem bei dem 48b jetzt konkret. Die Nicht-Einhaltung der Meldepflichten ist nämlich Bußgeld bewährt. Ist also somit dann das Risiko, dass viele Ehrenamtliche in der Jugendverbandsarbeit von Strafen bedroht sind, auch wenn sie einfach in Unkenntnis dieser Regel handeln. Zum Beispiel, weil ihnen gar nicht klar ist, dass auch ihr Angebot mittlerweile als meldepflichtige Einrichtung verstanden werden kann. Okay. Und das ist eben auch nochmal eine Schwäche jetzt bei dem Gesetzesentwurf, dass eben genau unklar, also dass der Einrichtungsbegriff weiterhin da auch schwer zu fassen ist. Das hat auch einfach mit der Vielfalt der Angebote in der offenen Verbandsarbeit da zu tun, offenen Kinder- und Jugendarbeit zu tun. Also sind Bauwagentreffs jetzt davon betroffen? Was ist mit dem Gemeindekeller, der vom Pfarrer einfach aufgeschlossen wird und zur freien Verfügung als offener Treff dient? Sind das alles sozusagen jetzt Orte, die eben meldepflichtig sind? Macht sich damit im Zweifelsfall eben der Pfarrer, der einfach nur aufschließt, dann im Zweifelsfall strafbar, wenn da was vorfällt oder wenn er der Meldepflicht nicht nachkommt. Was wird das bedeuten in Zukunft? Es wird diese Orte noch viel weniger geben, als es sie eh schon gibt. Also es ist eh schon Mangelware, eben von Orte unverzweckte Freiräume zu haben für junge Menschen. Und wenn da jetzt das Risiko droht, irgendwie im Zweifelsfall auch einfach nur in Unkenntnis zu handeln oder dann aus anderen Gründen ein Bußgeld zu bekommen, obwohl man gar nichts gemacht hat, dann wird das natürlich dafür sorgen, dass es diese wichtigen Orte der Selbstorganisation, wo Jugendliche einfach jung sein können, noch weniger zur Verfügung gestellt werden.
Ja, und das bei der grundsätzlichen Ehrenamtslage, wenn man sich die Freiwilligen-Surveys der letzten Jahre ansieht, ist zwar immer davon die Rede, dass das Ehrenamt gestärkt wird und sich ausbaut, aber im Jugendbereich nimmt es halt rapide ab, ne? Parallel.
Gleichzeitig, genau, und gleichzeitig ist aber nämlich klar, das liegt nicht an der Bereitschaft der jungen Menschen, sich
Genau.
ehrenamtlich zu engagieren. Die ist nämlich weiterhin unverändert hoch bis steigend, sondern an dem Problem eben der Zugänge, der Zeitressourcen und auch der tatsächlich freien Orte. Ja.
Ganz genau.
Und selbst wenn es eine wohlgemeinte Versuch ist, da was zu steuern, ist es eben eine Steuerungshybris an der Stelle. Also damit wird man durch weitere bürokratische Verrechtlichungen, geht man da sozusagen eigentlich am Kern der Sache vorbei.
Ja. Was können denn Jugendverbände oder alle anderen, die ihre Arbeit in Gefahr sehen, tun?
Alle, also nicht nur die Jugendverbände, sondern auch die anderen Träger, die die Jugendarbeit da in Gefahr sehen, können mit uns sich gemeinsam engagieren, dass der neue Paragraph 48b im SGB 8 so doch nicht kommt. Also, dass es dort wirksame Präventionsstrukturen geben soll, statt effektlose Bürokratie. Im Endeffekt stoppen bzw. noch verändern können das Gesetz zu diesem Zeitpunkt natürlich nur noch der Bundestag oder der Bundesrat. Damit aber überhaupt diese Entscheidungsträger, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier überhaupt kapieren, worum es geht, weil Schutz hört sich ja erstmal ziemlich gut an, ist es eben wichtig, dass sie aus ihrem Wahlkreis und aus ganz vielen Richtungen über den sinnlosen Mehraufwand informiert werden. Und das heißt, alle können die eigenen Abgeordneten nerven, was das Zeug hält, den Jugendhilfeausschuss mobilisieren, aber auch das Jugendamt warnen, weil auf die natürlich auch ganz viel unsinnige Arbeit hinzukäme. Und also alle, die in der Stadt oder auch die Kirchengemeinden da vor Ort Räume zur Verfügung stellen, die gilt es für das Problem zu sensibilisieren. Leider ist es unter einem ungehörigen Zeitdruck. Das Ganze muss eigentlich ziemlich fix vonstatten gehen, denn spätestens bis Juni ist geklärt, ob und wie das SGB 8 in dieser Legislatur verändert wird.
Okay, also Eile ist angesagt. Wo können sich denn Interessierte informieren, wenn sie den Beitrag jetzt hier gehört haben und in diese Fragestellung einsteigen wollen oder was machen wollen?
Am einfachsten im Internet, in diesem Internet, auf der Homepage des Deutschen Bundesjugendrings, dbjr.de. Da finden sich auch alle Argumente gut aufbereitet und weitere Ideen und für Möglichkeiten, um sich zu organisieren und den 48b vielleicht doch noch so auf diese Art und Weise zu verhindern.
Ja, und vermutlich die Jugendverbände vor Ort wären da auch eine Möglichkeit, Ansprechpartnerinnen und Solidarisierung aufzubauen, ne?
Ja, Jugendverbände, Jugendringe vor Ort, auf jeden Fall
Genau.
erster Gesprächspartner.
Gut, Immi, hab erstmal vielen Dank für das Interview. Hast du noch Ergänzendes hinzuzufügen, was jetzt in dem Interview nicht aufschien?
Ja, vielleicht ist, was mir nochmal ganz wichtig wäre zu sagen, damit das eben sozusagen, weil das sonst immer ein Vorwurf ist, der an Jugendverbände, wenn sie sich irgendwie gegen so Auflagen, gerade im Bereich Prävention wehren, herangetragen wird. Es geht uns natürlich nicht darum, gute Präventionsarbeit zu verhindern. Im Gegenteil, es kann noch sehr viel mehr getan werden, um tatsächlich wirksame Prävention gegen Kindeswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt zu tun. Da sehen wir aber jetzt nicht unbedingt nur die reine Bundesgesetzgebung am Zug, sondern sehen da eher die Gefahr von Effekthascherei. Als Kinder- und Jugendverbände arbeiten wir seit Jahren intensiv an Präventionsstrukturen und Qualifizierungskonzepten von ehrenamtlichen wie hauptamtlichen Fachkräften. Und das Problem ist hier also eigentlich im Bereich keine Rechtslücke, sondern allenfalls eine mangelhafte Unterstützung und Förderung eben dieser Strukturen. Da wären zum Beispiel Ressourcen für spezialisierte Fachberatungsstellen auch in den Verbänden oder in den Jugendringen hilfreich. Und da gibt es viele weitere Möglichkeiten, die tatsächlich eben strukturelle Prävention stärken, ohne ehrenamtliche Strukturen vor weitere bürokratische Herausforderungen zu stellen.
Klingt sehr umfassend und sehr spannend, trifft aber in der Regel vor Ort auf die Realität, dass sämtliche Mittel, die Jugendverbände so akquirieren können, als freiwillige Leistungen deklariert sind. Also im Prinzip müsste da eine Verstetigung erfolgen, auch über die Mittelvergabe in den Kommunen, ne?
Richtig, richtig. Also erstmal grundsätzlich zur Förderung von Jugendverbänden ist natürlich zu sagen, das ist keine freiwillige Leistung,
genau.
Das ist verpflichtend. Aber da müsste sozusagen, gerade um zum Beispiel so einen Bereich wie Prävention voranzutreiben, eben noch eine zusätzliche Mittel genau für diesen Bereich eben auch verpflichtend bereitgestellt werden. Genau.
Gut, dann hab ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ja, sehr gerne.
Das war Emanuel Benz, einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Bundesjugendrings DBJR. Weitere Informationen zu dem Thema findet ihr, wie gesagt, auf der Homepage des Bundesjugendrings unter www.dbjr.de im Internet.